Letzten Sonntag war ich meiner Heimatgemeinde, hab dann festgestellt, das war jetzt tatsächlich nach fast 10 Jahren das erste Mal, dass ich dort gepredigt habe. Das konnten die gar nicht glauben. Und als ich dann erwähnt habe, dass ich jetzt dieses Jahr schon 10 Jahre weg von Friedrichshafen bin, das konnten sie auch schier nicht glauben. Und ja, mein Name ist David Jocham, ich bin Pastor hier im Gospelhaus. Ich bin gerne Pastor hier im Gospelhaus, hier in Babenhausen. Ich dachte, jetzt kommen so die Jubelschreie und so die Celebrations. Und ich freue mich echt, dass wir hier Reich Gottes erleben dürfen, bauen dürfen. Ich habe mich riesig über diese Videoaufnahme vom letzten Sonntag gefreut, die der Christine, der Nadine und mir gewidmet war. Alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, fragt nach, was war denn letzten Sonntag? Und es ist echt was Besonderes und ich habe mich echt wertgeschätzt gefühlt und es war eine super, super Aktion. Am vergangenen Donnerstag gab es ein Jubiläum und eigentlich sollte es gar kein Jubiläum sein, weil man sich gar nicht drüber freuen kann, dass es eine Art Tafel oder ein Sozialkaufhaus in Babenhausen geben muss, weil Menschen einfach finanziell nicht stark genug sind. Und doch war quasi ein Gedenken, ein Feiern von 5 Jahre Bestehen des Lebensmittelpunktes seit Gründung. Und ich war als Gast auch eingeladen und durfte dann auch ein Grußwort sagen und habe dann echt für mich so festgestellt, ey Leute, der Lebensmittelpunkt in seiner Gründung war eine Win-Win-Situation. Einerseits die Lebensmittel, die weggeschmissen wurden, werden es nicht mehr, weil sie sinnvoll weiterverwendet werden. Menschen, die in Not sind, können ihren Geldbeutel entlasten. Uns als Kirchengemeinden hat es in Babenhausen zusammengeführt. Und auch Menschen haben über politische, kirchliche oder sonstige Vereinsgrenzen hinweg sich einfach auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen. Und auch wir da echt erleben dürfen, dass sich da ein Miteinander etabliert hat, das einfach beispiellos ist. Also wirklich, danke Jesus dafür. Meine ganzen Vorredner kamen aus Wirtschaft und Politik, die kamen alle mit einem großen Umschlag und sagten, ja, und was ich spende, ist jetzt hier so Umschlag und so weiter. Und dann hatte ich gesagt, was ich mitbringe, ist, ich spende Segen. Und habe dann die ganze versammelte Mannschaft, Ex-Ex-Bürgermeister, Ex-Ex-Bürgermeisterin, Verwaltungsräte, Vorsitzende von den Rotarien und sonst was gesagt, also alle Augen schließen, ich bete jetzt. Und danach kamen echt 2, 3 Leute auf mich zu und sagten, David, es war echt toll, vielen Dank, weil das einfach nochmal über die normalen politischen Belange hinweg einfach was ausmacht, und hatte mich auf den Vers berufen, was ihr einem meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Ja. Heute wollen wir in der Predigtserie weitermachen. Ramona hat letzten Sonntag den Auftakt gegeben, unsere Vikarin, und hat über die Barmherzigkeit gesprochen. Und wir finden den kompletten Text der Bergpredigt in Matthäus 5 und das ist echt auch für euch, als wäre vielleicht auch ein interessanter Gedanke, mal zu sagen, komm heute Nachmittag, wenn mir gerade nichts einfällt, was zu machen oder so, lies doch mal Matthäus 5, die Seligpreisung. Und interessant ist nämlich wirklich, wie er hier in Vers 1 eigentlich sagt, Jesus, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg, setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Manchmal brauchen wir es echt, wir sind in einer Gesellschaft, einerseits sind die Leute so voll von Wissensdurst und nicht nur im christlichen Sektor, sondern auch darüber hinaus, Fortbildung, Seminare von der Wiege bis zur Bahre. Du kriegst also immer Wissen vermittelt, aber sich am besten einfach mal an die Füße Jesus zu setzen und mal zu sagen, so, ich höre jetzt mal, was du zu sagen hast. Und vor allem, wie er so dieses Kapitel aufschließt und da einfach mal sagt, also wenn du Leben im Segen erleben möchtest, dann sind auch diese Punkte einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Ramona hat in Vers 7, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Ich werde jetzt nicht die ganzen Verse lesen, aber den Vers 7 vom letzten Mal. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und heute geht's um diesen Vers. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Jetzt können wir mit dem Begriff selig relativ wenig anfangen. Wer so vielleicht aus einem katholischen Kontext kommt, der weiß, da gibt's irgendwie so aller Heiligen und aller Seelen. Bei uns im Schwäbischen gibt's noch die Seelen. Das ist ein sauleckeres Gebäck. So länglich mit Salz und Kümmel drauf, das kann man mit Nutella und Marmelade essen. Das ist wirklich gut. Also als wir hierher nach Hessen kamen, dachten wir uns, das Leben ohne Seelen ist echt hart. Und wenn wir zu Besuch sind, dann gibt's immer Seelen zum Frühstück. Gut, ich esse jetzt nicht mehr so viel Brot, aber trotzdem so eine Seele. Aber das ist auch nicht gemeint. Mit selig, wir kennen dieses glückselig, das wirkt so ein bisschen so, treu, doof, glückselig. Interessant ist, die gute Nachricht übersetzt dieses selig mit freuen dürfen sich alle. Im neuen Neues Leben übersetzt dieses selig mit gesegnet sind alle. Und die neue evangelistische Übersetzung sagt, wie glücklich sind alle. Das heißt, du kannst genau diesen Vers einfach anstatt selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, kann man sagen, freuen dürfen sich alle, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Gesegnet sind alle, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Oder wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Es geht um ein ganzheitliches Wohlbefinden. Wellness boomt ohne Ende. Die Leute fahren nicht mehr irgendwo hin nach Nordafrika oder in die Türkei, in irgendwelche, Wellness-Gefängnisse, abgesperrt von der Bevölkerung draußen, sondern das Ganze entwickelt sich so mehr im Wellness, kann man übers Wochenende machen, habe im Radio gehört. Fastnacht ist die Wellness-Zeit schlechthin, weil ganz viele Kölner sagen sich, ich tue mir diesen Trubel doch nicht an, ich fahre in Schwarzwald und werde dann ein Wellness-Hotel, einfach mal wieder zur Ruhe kommen, entspannen, auftanken. Aber ganzheitliches Wohlbefinden ist mehr als Wellness. Das hat was auch mit dem, was eigentlich nur Gott schenken kann. Ein Märchen, womit wir uns auseinandersetzen müssen, beziehungsweise in Filmen und in Märchen geht man davon aus, es ist irgendwie vom Schicksal bestimmt, wer ein gutes Herz hat. Bei diesen Märchen, wo es um irgendwelche bösen Drachen geht, die man besänftigen muss, da sucht man dieses jungfräuliche Mädchen mit reinem Herzen. Gut, ihr seid vielleicht nicht so die Fantasy-Schauer. Eddie Murphy hatte vor Jahren so diesen Film, so Suche nach dem goldenen Kind, nach Tibet los, um irgendwo dieses reine, unschuldige Kind zu finden. Das ist irgendwie Zufall. oder vom Schicksal bestimmt, wer dieses reine Herz hat. Und dann tue ich für mich kategorisieren und sagen, ja gut, habe ich halt Pech gehabt. Und man könnte auch aus diesem Text heraus entnehmen, hast du ein reines Herz, kannst du dich glücklich schätzen, und hast du kein reines Herz, hast du halt Pech gehabt, es ist irgendwie Schicksal. Was also, wenn wir kein reines Herz haben, was ist dann der Umkehrschluss? Sind wir dann nicht im Segen? Können wir uns dann nicht glücklich schätzen? Fehlt dann die Freude? Ja, ich glaube, so ist es. So ist es. Der Umkehrschluss ist, wenn sich in meinem Herzen Dinge festsetzen, die nicht Negativerlebnisse, Enttäuschungen, Frust, den man im Laufe des Lebens erfährt, wenn man das in den Korb reinsammelt und behält, dann trübt sich der Blick und du hast keinen Durchblick mehr, weder zu Gott noch zu Menschen. Aber kann ich oder ein anderer beurteilen, ob ich aufrichtig handle? Wir sind Meister im Täuschen. Im Täuschen vor andere zu täuschen, aber wir sind auch Meister in der Selbsttäuschung. Kennst du das? Ein Streit, zum Beispiel in der Ehe, ein Wort kommt zum anderen und auf einmal fliegen die Fetzen und später dreht man sich so im Kreis und versucht Hergang und Ursache zu erkennen. Und während du dich nicht um Jesus drehst, sondern um dich selber und um die Situation, gibt's dann diese eigene Wahrnehmung, dass ich dann zu dem Punkt komme und sag, ich habe das hoch und runter mit mir probiert, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Kennt ihr dieses? Also ich kenne das. Ich bin im Recht. Das war so und ich selber habe mir nichts vorzuwerfen. Und dann kann ich mich empören und dann hoffe ich, dass doch der andere jetzt wenigstens aber dieses merkt. Und der guckt aus seiner Warte und sagt, ich habe mir echt auch nichts vorzuwerfen. Und so kommen Dinge und man ist in der Täuschung sich selber erlegen und hat keinen klaren, kann manchmal den klaren Blick verpassen. Und es geht doch auch in der ganzen Sache oftmals gar nicht um die Schuldfrage. Manchmal ist jemand schuld, aber das war doch gar nicht Absicht. Und doch können wir Dinge in unser Herzen sammeln, die eine Trübung vornehmen. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wenn ich selber mich nicht richtig wahrnehmen kann, wer dann? Wenn ich jetzt hier quasi uns allen unterstelle, keiner von uns kann sich selber richtig wahrnehmen. Wer dann, ist die Frage. König David, vor ungefähr 3000 Jahren gelebt. Ich finde den Namen einfach toll, weiß auch nicht warum. Dieser Mann macht uns etwas vor. Von König David heißt es, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist oder ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Wisst ihr, warum der ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Weil der nie Ehebruch begangen hat, weil der keine Menschen umgebracht hat, weil der den Tempel aufgebaut hat, weil der in allem richtig gehandelt hat. Amen? Hä? Wie? Das können wir bitte aus dem Band löschen, dass meine Gemeinde ja nicht mit einer Meinung. So. Warum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ihr habt natürlich richtig aufgepasst. Ich möchte uns Psalm 139, die Verse 23 und 24 lesen. Und da heißt, da betet König David und schreibt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und dann ziemlich spannender Vers, zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Da ist wohl was dran. Also, wenn wir von unserer Herzenshaltung nicht vor Gott aufrichtig Dinge machen, dann scheint es auf einem Umweg zu sein, der nicht gerade ins ewige Leben führt. Und die Bitte, die da David formuliert, ist, führ mich den Weg, der zum ewigen Leben führt. Mike Harper, der Leiter von Church Life in North Texas, hatte folgende Definition und die sagt aus, was ist eine Bekehrung? Eine Bekehrung von einem Menschen ist nicht, sich mal in einem Gottesdienst oder bei so einem eindrücklichen, polarisierenden Theaterstück wie Heaven's Gates oder sonst was, mal die Hand zu heben, ein Übergabegebet zu sprechen und dann zu sagen, so, hurra, tschakka, du bist jetzt Kind Gottes und jetzt bist du für immer gerettet. So, er sagt, ein Christ oder eine Bekehrung ist in der wirklichen Definition eine lebenslange Beziehung mit Gott. Ein auf dem Weg mit Gott bleiben. David sagt hier, und führe mich den Weg, der zum ewigen Leben führt. Und ich frage mich dann so schon bei diesem, wenn ich doch im Segen leben will, wenn ich aber erkenne, also ich für mich, dass ich oftmals gar nicht weiß, sind meine Motive richtig, ist meine Argumentation richtig, ist mein Herz richtig, nehme ich mir die Zeit und lasse es von Gott überprüfen? Bin ich an dem Punkt, einfach mal ohne in Stress zu kommen, auch mal einfach zu sagen, Gott, wie siehst du mich denn in dem Ganzen? Ich habe ihn entdeckt und bin so auf die Suche gegangen und habe dann in Psalm 51 einen super Leitfaden gefunden. Von wem könnt ihr euch schon fast denken? Es ist König David. Und der macht folgenden Leitfaden eigentlich klar. Und ich möchte mit uns so diesen kompletten Psalm mal lesen. Also zumindest die meisten Verse. Und wir fangen mal an im Psalm 51, Vers 1. Für den Chorleiter ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Also, wir staunen schon, wie schonungslos die Bibel nicht nur unsere geistlichen Väter, unsere geistlichen Heroes, Menschen, die als Männer und Frauen Gottes mit einem totalen tiefen Vertrauen auf Gott und mit einer, die echt Geschichte geschrieben haben, dass die nicht verglorifiziert werden, sondern schonungslos auch ihre Macken und Schwächen aufgezeigt werden. Wo ich denke, Gott, dann danke, dass ich nicht in der Bibel stehe. Auf meinem Grabstein steht es glücklicherweise nur die tollen Sachen. Das, worauf ich stolz bin. Danke, wer möchte eigentlich alles in der Bibel drinstehen? Mit allem? Von David wird beschrieben, er wurde überführt von Gott durch einen Propheten. Also ganz ehrlich, da hätte er ja gar kein Prophet gebraucht für die Überführung. Also es war eigentlich klar, wer Bibel, einer, der wie David das Gesetz kennt, die Bücher Mose, sich darin eigentlich wiedergefunden hat, dem war das klar. Und doch war Gott so gnädig und hat diesen Mann in seiner Sünde überführt. Und da schreibt, also hier, da fängt jetzt dieser Psalm an: Gott sei mir gnädig um deine Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Gott, wie hat's der Lasso in der Einleitung gesagt, wenn etwas unverdient ist, dann nennt man's Gnade. Und genau das darf dieser, einerseits dieser David erleben und andererseits formuliert er auch diese Bitte: Hey, sei mir doch gnädig, weil ich weiß, dass du mit großer Barmherzigkeit bist. Vers 4, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Das ist übrigens dieser Vers ein ganz neuer oder besonderer Gedanke, den habe ich mir schon für eine extra Predigt mal aufgehoben, drum gehe ich da nicht weiter ein. Denn ich bekenne meine Sünden, die mich Tag und Nacht verfolgt. Vers 5. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Und hier kommen wir eigentlich schon mal an einen interessanten Gedanken. Die Menschen oder wir Menschen, wenn unser Herz vor Gott nicht rein ist, dann kannst du in noch so einem komfortablen Bett liegen, dann kannst du noch so ein familiäres, berufliches Umfeld fühlen, du fühlst dich einfach nicht wohl. Du bist in deiner Seele nicht glücklich, sondern zutiefst traurig, erschüttert oder wie man es eigentlich bei Kain erleben muss. Kain heißt es, als Kain und Abel die ersten natürlich geborenen Menschen, als der Kain auf den Abel neidisch wurde und dass sein Opfer vor Gott wohlgefällig war, seins jetzt nicht beachtet wurde, da heißt es im 1. Mose, da senkt sich der Blick Kains. Das heißt, in seinem Herzen hat er Betrübung zugelassen und eigentlich dadurch Blockade zu Gott. Er drang nicht mehr wirklich durch und Gott hat ihn nicht verworfen, sondern Gott hat ja dann auch noch versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen und gesagt: Mensch, warum bist denn du jetzt gerade so? Gott klängelt an unserem Herzen immer wieder, auch wenn wir uns ihm so weit weg empfinden. Aber es ist ja so ähnlich, wie wir gerade in der Situation vorhin erlebt haben, als der Lasso diesen jungen Mann ansprechen wollte. Nur weil wir uns den Blick abwenden, können wir doch nicht sagen, derjenige ist nicht mehr da. Also nur weil wir ihn ignorieren, heißt es ja nicht, er ist nicht mehr da. Manchmal, wie geht's uns da? Ignorieren wir Gott einfach und denken so, lalala, ich hoffe, das geht jetzt trotzdem irgendwie. Gott merkt's nicht. So wie, ich finde das Beste immer, mit kleinen Kindern Verstecke zu spielen, wenn sie sich verstecken. Ich bin weg! Und wie sind wir da manchmal ganz leicht an dem Punkt und meinen, so mit Gott Verstecke spielen zu können? Probier's. Ich bekenne meine Sünden, heißt, ich möchte, dass das, was mich eigentlich quält, weggenommen wird. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was vor deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil ist über mich ist gerecht. Uns geht's ja so, dass wir dann manchmal in der Sünde argumentieren oder in der Trübung unseres Herzens. Ich bin ja nur so verletzt, weil der und der bei mir so und so gehandelt hat. Es sind dann quasi die typischen Mechanismen. Ich wollte ja gar nicht in meinem Herzen Verletzungen sammeln, hat sich aber aus dem Zwischenmenschlichen ergeben und drum musste nicht mit mir rechten, Gott, mit dem. Vers 7, denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Und das sind jetzt mal ein sehr wichtiger Satz. Ich sagte nochmal im Kontext mit Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht, denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Hört ihr, was da drin steht? Nicht die Tat macht uns zum Sünder. Nicht das Vergehen macht uns zum Sünder oder zum Übertreter, sondern die Tatsache, dass wir Menschen sind, human being, macht uns zum Sünder. Schon vor dem, wie würden wir doch sagen, so ein Kind, das da frisch auf die Welt kommt, ist doch ein unschuldiges Kind, was kann dieses, da kommen lauter Sünder auf die Welt. Ich sag's euch, wie es ist. Lauter Sünder kommen auf die Welt. Und David erkennt es, schon von Anfang an bin ich ein Sünder. Und dann sagt Vers, also wir sind nicht Sünder durch eine Tat, dass die Tat macht die Sünde ja nur offensichtlich, sondern glaubt nicht, und wenn da irgendeiner so einen Blödsinn redet, ich gehe vom Guten im Menschen aus, dann kannst du sagen, das würde ich auch am liebsten, aber das ist nicht so. Ich gehe eigentlich davon aus, dass der Mensch von Grund auf böse ist, das sagt das Wort, aber dass Gott gut ist und er uns von Anfang an liebt und für unsere Sünde und unser Sündigsein eine Lösung parat hat. Dir gefällt ein Herz, Vers 8, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünde und ich werde ganz rein werden. Wasche mich ab und ich werde weißer als Schnee. Wisst ihr, wir müssen uns nicht selber verkrampfen im Sinne von so, das sind ja auch gerade in Ehe oder in Beziehungsproblematiken ist ja so, wenn du quasi wenn man merkt, man hat sich einfach gegenseitig wehgetan und das sind schmerzhafte Erfahrungen und dann gibt's quasi noch so eine letzte Chance oder eine vorletzte oder eine allerletzte Chance. Wir können eine gemeinsame Zukunft haben, aber wenn du dann doch beim nächsten Mal wieder daneben trittst, dann ist es wirklich gelaufen. Und manchmal ist es sicher auch in der Ehe ein wichtiger Selbstschutz, irgendwann zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr weitergehen. Aber bei Gott, Gott uns gegenüber, sagt nicht, also nur einmal, David, also nur einmal, wenn es dann nicht läuft, dann bist du von mir, sondern Gott, von dem es heißt in Korinther 13, er glaubt alles, er hofft alles. Das heißt, wenn wir vor ihn kommen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, ich habe echt Dinge gemacht, die sind nicht in Ordnung, dann kommt Gott nicht und sagt, ich glaube dir das nicht, dass du es ehrlich meinst. Ich glaube dir das nicht, sondern er glaubt alles. Was für ein Zuspruch, was für eine Chance, was für eine Befreiung. Wasche mich rein und weiß wie Schnee. Wir können da selber nichts bewegen. Wir können nur kommen und Buße tun. Und dann ist er derjenige, der uns quasi die Lösung gibt. Wir wissen, am Kreuz von Golgatha. Und dann Vers 10. Da kommt jetzt dieses für mich, wo auch dieses, wenn ich doch Leben im Segne, Vers 10 heißt es, gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich sein, denn du hast mich zerbrochen. Das ist jetzt ja komisch. Einerseits heißt es, und da kämpfen wir ja sehr damit, dass wir denken, die Freude ist nur dann, wenn ich quasi heil bleib im Sinne von kritisiert mich nicht oder zeigt mir nicht meine Schwachpunkte auf, weil sonst bin ich nicht mehr freudig, fröhlich, sondern eigentlich ist es so, in dem Moment, wenn das aufgebrochen wird, was in meinen Dingen einfach nicht in Ordnung läuft, dann kommt Freude zurück. Und dann kann ich wieder fröhlich sein, weil ich auf einmal nicht mehr mit einer Maske herumlaufe, die ich mir so über die Jahre angesammelt habe, so eine gute Launemaske nach dem Motto, na, und wie geht's dir? Super, danke. Oder wolltest du es wirklich wissen? Was? Probier das mal. Wenn heute nach dem Gottesdienst, wir haben leider kein Bistro, das liegt daran, weil unsere Bistrotische noch im Lebensmittelpunkt verharren. Also unsere ist übertrieben gesagt, es sind eigentlich die vom Lebensmittelpunkt. Wir sind quasi nur das Lager für die Tische. Wenn dich jemand fragt, hey, wie geht's dir denn? Frag ihn, möchtest du es wirklich wissen oder nur eine oberflächliche Antwort? Ich habe beides auf Lager. Und dann, gib mir meine Freude zurück. Vers 11, sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir. So, ich habe das mir eine Wecker gestellt, wie lange ich predigen darf. Jetzt ist rum, damit mir das beim letzten Mal nicht passiert. Also, werde ich schneller zum Ende kommen? Und zwar heißt es da, sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Und dann, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Es ist etwas, das nur Gott schaffen kann. An den Punkt müssen wir mal rankommen. Und das heißt, hier ist ja dieser spannende Vers, genau nochmal Vers 13. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Vers 14. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Das sagt ein König für einem großen Volk. Mach mich bereit, dir zu gehorchen. Wir sind so gern unser eigener Herr. Aber David sagt, mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann, und hier auch ein interessanter Vers, dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Und Vers 17, Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Und Vers 19, das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Also, was machen wir jetzt damit? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und dann will ich dir echt zurufen, leider, ich wünschte, es wäre anders. Wenn ich mit so einer Herzenshaltung, ich habe mir nichts vorzuwerfen, egal welche Situation, ob im Beruf, in Beziehung, in Nachbarschaft, wo auch immer Dinge passieren kann, die uns in unserem Herzen einfach Trübung geben. Wenn ich mit dieser Haltung rangehe, dann ist es nicht das, was hier David sagt, ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen, sondern Gott widersteht dem Hochmütigen. Und ich denke das so manchmal für mich, und bitte versteht mich richtig, es geht nicht darum, dass ich bei allen und jedem immer nur sage, ja, ich weiß, es liegt wahrscheinlich an mir. Das ist auch der falsche Aspekt. Aber einfach mal, Herr, wenn ich das so angucke, meine Argumente für und wieder, so und so sieht's aus. Ich bin, soweit es an mir liegt, echt bereit, für dir Gott Buße zu tun über Dinge, die passiert sind. Also sitzt du hier und sagst, ich habe mir nichts vorzuwerfen, oder wollen wir uns auf den Weg machen und Gott suchen und fragen, erforsche du mein Herz. Menschen mit beschmutztem Herz können immer nach Gott suchen und reumütig um Vergebung bitten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der ganzen Geschichte. Da gibt's Dinge, die sind echt schiefgelaufen beim König David, als er damals auch die Geschichte mit Bathseba hatte. Und dann würden wir, und der Teufel flüstert uns dann eigentlich ein, du, jetzt kannst du nicht mehr. Also jetzt kannst du nicht mehr vor Gottes, unter Gottes Augen treten. Was denkst du, was der von dir meint? Weißt du, was der von dir meint? Der meint, das war mir klar, dass du sündigst. Aber komm zu mir und ich bin das Sünde-Problem-Lösung selber. Das heißt, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst, dann dürfen wir uns auf den Weg zu Gott machen. Und indem wir uns auf den Weg machen und sagen, es tut mir leid, reinige mich, wird die Gemeinschaft und die Beziehung immer besser. Also irren wir nicht als Christen mit unserer Sünde, mit dem, was unser Herz trübt, so durch die Gegend und hoffen durch manche Umwege irgendwann, dass es uns nicht mehr stört. Und dann können wir ja wieder vor Gottes Thron kommen und Halleluja, Lobpreis singen und so. Und die Leute sagen, du bist so gut drauf. Ja, ich habe mich so lange vor Gott versteckt, bis wir beide vergessen haben, was ich verbrochen habe. Menschen mit reinem Herzen werden Gott loben. Menschen mit reinem Herzen werden Gott gehorsam sein. Menschen mit reinem Herzen werden andere Menschen zur Umkehr führen oder sich zumindest auch in den Auftrag geben lassen. Hey, wenn ich doch ein reines Herz habe, dann möchte ich, dass andere auch zurück zu Gott kommen, Versöhnung erfahren. Und am Ende werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Was ist der Vers? Glücklich, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ich möchte uns einladen und bitten, das wären jetzt Stefan und die Judith, danke, uns so in dieses Lied von David hineinnehmen, schaff in mir Gott ein reines Herz, dass wir einfach in der Stille mal verharren und sagen, ich wollte hier eigentlich gut gelaunt aus dem Gottesdienst herauskommen. Jetzt predigt er irgendwas von Herz, Trübung, Sünde, zerknirscht sein. Wir müssen uns das vorstellen wie eine eitrige Wunde. Und eine eitrige Wunde, vielleicht auch an einer unpässlichen Stelle, also quasi, wo es uns unangenehm ist, die würden wir nicht gern versorgen lassen, aber sie muss versorgt werden, damit es heil werden kann. Und vielleicht hast du so eine unpässliche Stelle und Gott will heute Morgen sagen, komm doch zu mir und gib's ab. Und vielleicht können dadurch auch, zumindest, du kannst nicht jede Beziehung retten und heilen und du kannst auch nicht für andere Entscheidungen treffen. Aber soweit es an dir liegt, sagen, in meiner Begegnung mit anderen Menschen, ob es der Nachbar ist, der Chef ist, in der Familie, soweit es an mir liegt, Herr, ich möchte aufrichtig den begegnen können. Und dort, wo mich Dinge denn doch so ankicksen, dass eine Verletzung scheinbar so tief drin hängt, da erlaube ich dir heute Morgen, es von mir zu nehmen.